Ich freue mich, dass ich heute Morgen mal so 7 Meter weiter rechts stehen kann von mir aus. Das ist ganz schön. Es ist Ehre und Herausforderung zugleich für mich. In der Vorbereitung, also wir haben diesen ganzen Gottesdienst als gesamtes Team vorbereitet. Also wir haben jetzt schon unsere eigenen Aufgaben gehabt, aber wir haben insgesamt uns natürlich überlegt, was soll drin vorkommen, worum soll es gehen, was ist denn das, was Gott auf dem Herzen liegt, wie man das so schön fromm ausdrückt. Und uns kamen mehrere Sachen. Also Stefan hat es ja schon so ein bisschen angedeutet, es soll darum gehen, wie können wir Gott begegnen und wie kann Gott uns begegnen. So dieses ganze Feld. Und zu dem Thema kam uns noch ein Vers, der damit ein bisschen was zu tun hat, und zwar aus 1. Petrus. Wir kennen den alle. Ich habe noch ein kleines bisschen davor und danach auch gelesen und möchte euch das jetzt einfach mal zu Anfang vorlesen. So, jetzt schauen wir mal, ob die Technik mitmacht. Also es funktioniert, sehr gut, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Und in dem Text geht es um lautere Milch und königliche Priester. Wer sich ein bisschen auskennt in der Bibel, der weiß schon, welchen Text ich meine. Wer sich nicht auskennt, für den lese ich ihn jetzt vor. Die Überschrift heißt Das neue Gottesvolk. 1. Petrus 2, die ersten Verse. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Ich vermute, die meisten von euch haben den Text mehr als einmal schon gehört. Deswegen will ich euch auch nichts Neues erzählen, sondern ich möchte den Text so ein bisschen als Sprungbrett für was anderes benutzen. Ich will und kann auch den Text gar nicht auslegen, also ich bin meines Zeichens kein Theologe und kein Priester und kein Pastor, sondern will Architekt werden. Deswegen geht es auch um lebendige Steine. Ich möchte den Text so als Sprungbrett für was anderes benutzen. Ich möchte den Fokus auf was legen, was auch drin steckt. Und ich möchte uns eigentlich eher mit diesem Text an was erinnern, was wir vielleicht alle kennen. Ich glaube, Predigen ist weniger immer Neues entwickeln und immer wieder Neues bringen, sondern es hat manchmal auch einfach damit zu tun, unseren Fokus auf bestimmte Dinge zu richten und uns das an was zu erinnern, was wir schon wissen. Und außerdem ist die Predigt natürlich ein kleines bisschen die Vorrede auf das, was der Stefan schon angedeutet hat, was nach der Predigt noch kommen soll. Jetzt aber zum Text. Also einer der Hauptpunkte ist der, und das ist jetzt hier noch dran, ist, dass wir Heilige, im Vers 5 steht von Heiligen, in Vers 9 ist das, glaube ich, stehen die königlichen Priester. Also wir sind Priester, wir sind berufen, Priester zu sein. In Vers 5, ich gehe nochmal schnell zurück. Und da steht, Ich habe hier sogar so einen Punkt. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft. Also ich fand das ganz interessant, weil es geht eigentlich darum, dass wir Tempel und Priester gleichzeitig sind. Das ist wie Garage und Automechaniker gleichzeitig. Also es ist so, in dem Bild steckt ganz viel drin, was man so schnell überliest, aber eigentlich sollen wir sogar beides sein. Ich werde auf beide Aspekte gleich noch eingehen. Aber als erstes habe ich mich natürlich gefragt, was ist denn eigentlich ein Priester? Also was macht den aus? Was ist im Alten Testament, was war der Job oder was war die Aufgabe? Was war, Priester war ja mehr als nur eine Aufgabe, es war ja eine Identität oder man wurde da hineingeboren. Und die Priester waren die Leute, die im Tempel ihren Dienst taten. Also die immer jeden Tag in den Tempel oder dann der hohe Priester einmal im Jahr sogar ins Allerheiligste, in den hintersten Bereich des Tempels rein durfte und da sozusagen für das Volk Opfer bringen mussten und so. Also ihre Aufgabe war der Tempel eigentlich und der Dienst am Tempel. Und der Tempel im Alten Testament ist der Ort, also erst die Stiftshütte und später der Tempel, ist der Ort, wo Gott gesagt hat, da will ich wohnen unter dem Volk, da will ich sein. Es gab dann die Bundeslade, so dieses Möbelstück, Kommode vielleicht, wo die Gesetzestafeln drin waren und dann so Seraphim oder Engelsflügel, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat Gott gesagt, da will ich wohnen, an dem Punkt möchte ich unter meinem Volk sein. Und die Priester hatten die Möglichkeit, am nächsten dran zu sein. Die Priester durften am nächsten daran. Also normalerweise durften, ich weiß nicht wie oft, ich glaube einmal täglich oder einmal wöchentlich auf jeden Fall, mussten sie ins, gab das Heiligste und das Allerheiligste, mussten sie ins Heiligste und mussten da sozusagen dafür sorgen, dass es da ordentlich ist, Brote austauschen und so weiter. Und einmal im Jahr durfte der hohe Priester, also der Priesterchef, durfte in das Allerheiligste, also relativ nah an die Bundeslade. Gott hat da gewohnt und einmal im Jahr durfte ein Mensch aus einem ganzen Volk auf wenige Meter an Gott ran. Das ist das, was die Priester ausgemacht haben. Mit Jesus hat sich das grundlegend geändert. Als Jesus gestorben ist, wird berichtet, der riss der Vorhang, der zwischen Heiligen und Allerheiligsten war, riss entzwei. Was so viel bedeutet wie, jetzt kann jeder kommen. Es ist nicht mehr nur für einen vorbehalten, es ist nicht mehr nur für die Priester, sondern es ist für alle. Und wenn wir Jesus annehmen oder wenn wir mit Jesus leben, werden wir sozusagen selbst zu Priestern, werden wir alle zu Priestern, weil wir alle immer in Gottes Gegenwart kommen können. Nochmal zu Vers 5, wo das stand, dass wir Tempel und Priester gleichzeitig sind. Es geht ja sogar noch weiter. Petrus schreibt, nicht nur Priester, die Dienst im Tempel tun, sollen wir sein. Oder nicht nur der Weg ist offen, sondern Gott hat uns sogar zum Tempel selbst gemacht. Das heißt, Gott möchte in uns wohnen. Gott möchte in uns hinein. So nah möchte er uns kommen. Gott sehnt sich danach, uns ganz nahe zu sein. Das bedeutet das, was Jesus für uns getan hat. In anderen Worten. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Wir sollen sein Tempel sein. Wir sollen der Ort sein, wo er wohnt. Ich würde sogar so weit gehen, dass er das Kreuz und diese ganzen Sachen, die dafür nötig waren, dass dieser Schritt eintreten konnte, hat er nur gemacht, um uns nahe zu sein, um Gemeinschaft mit uns haben zu können. Er hat die Tür weit aufgemacht. Wir dürfen zu ihm kommen und erleben, wie er ist. Wir dürfen mit ihm zusammenleben. Allerdings, und darum soll es heute ein bisschen gehen, müssen wir uns auf den Weg machen. Es ist alles da. Gott will uns begegnen, aber wir müssen ihm die Möglichkeit dazu geben. Wenn wir keine Zeit für ihn haben, wenn andere Dinge uns wichtiger sind, wenn der Alltag uns einholt, ist es manchmal nicht so einfach. Der Text fordert uns zu Folgendem auf. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Oft legen wir das aus, und das ist auch richtig, dass es bei der vernünftigen, lauteren Milch, nach der wir begierig sein sollen, dass es darum um das Wort Gottes geht. Wir sollen ganz viel Bibel lesen, wir sollen uns mit dem beschäftigen, was Gott für uns hat. Und das ist sicherlich ein Teil, aber ich glaube, es geht noch weiter. Ich glaube, es geht eigentlich auch darum, dass wir Gott selber begegnen können. So wie es da steht und weitergeht, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Beim Lesen kann man schmecken, aber es gibt noch ganz viele Arten oder andere Arten, Gott auch zu schmecken. Seid begierig danach, Gott zu begegnen. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch. Seid begierig, euch mit ihm zu treffen, Zeit mit ihm zu verbringen. Es steht auch, wie die neugeborenen Kindlein. Wir haben ja gerade ein paar Freunde, die neugeborene Kindlein haben. Da geht es zur Sache, wenn die Milch wollen. Also da ist Stimmung. Da wird genuckelt, was das Zeug hält. Das ist begierig. Also ich finde das ein sehr schönes Bild. Mit Bäuerchen und alles, was dazugehört. Das ist so, so begierig sollen wir danach sein, uns mit Gott zu treffen. So begierig sollen wir danach sein, Zeit mit ihm zu verbringen. Ein Punkt, worauf ich noch hin will, ist das Schmecken. Es steht da nicht, da ihr ja gelesen habt, dass der Herr freundlich ist. Und es steht da auch nicht, da ihr ja gehört habt, dass der Herr freundlich ist. Und es steht da auch nicht, dass Paul darüber gepredigt hat, dass der Herr freundlich ist. Sondern es steht da, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Und ich glaube, das ist, und das ist das, was wir heute Morgen auch rüberbringen wollen. Es geht darum, dass wir selber es erleben und dass wir es wirklich schmecken. Das kann kein anderer für dich tun, sondern das musst du selber tun. Das musst du selber erlebt haben. Es ist gut, wenn wir in einer guten Gemeinde sind. Es ist gut, wenn wir in einer super Jüngerschaftsgruppe, die noch besser von Nigel geleitet wird, sind. Sondern das ist alles gut, aber wir selber müssen anfangen, Gott zu erleben. Wir selber müssen anfangen. Und wir wollen euch eigentlich heute die Gelegenheit dazu geben. Ich glaube, ihr macht das alles schon, oder ein Großteil von euch, dass ihr Gott selber sucht, dass ihr Gott selber erlebt. Manchmal im Gottesdienst kann es aber passieren, dass so manche Dinge über unsere Köpfe hinweg passieren. Dass wir hier vorne denken, das ist gut und das ist genau die Art, wie wir Gott erleben. Und dann sitzt aber jemand von euch da und denkt, nee, also eigentlich habe ich Gott heute nicht erlebt. Und wir wollen euch heute Morgen die Möglichkeit geben, das ein kleines bisschen das Spektrum vielleicht zu erweitern. Das Spektrum zu erweitern, wie man im Gottesdienst Gott erleben kann. Wir sind alle einzigartig. Und ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Kanal und jeder hat so seine eigene Art, wie Gott ihm am besten begegnen kann. Also wir machen den Gottesdienst so, weil wir glauben und weil das natürlich auch in der Bibel steht, dass es bestimmte Arten gibt, die wir zusammentun können. Und es gibt bestimmte Arten, die wir vielleicht eher alleine tun können, und der Gottesdienst sieht so aus, weil eben den Punkten, es gibt immer eine Predigt, es gibt immer Lobpreis, es wird immer gebetet, das sind so Dinge, die können wir irgendwie zusammentun, und dann gibt es halt eher Dinge, die sind für uns alleine. Deswegen sieht unser Gottesdienst so aus und deswegen müssen wir auch nicht den Gottesdienst prinzipiell umschmeißen, aber wir wollen euch trotzdem heute Morgen mal die Möglichkeit geben, noch ein paar andere Dinge vielleicht auszuprobieren, die auch in einem Gottesdienst vielleicht in ein bisschen einer anderen Art Platz haben können. Vorher will ich aber noch ein paar Dinge aufzählen, wie man Gott noch so prinzipiell erleben kann. Das sind jetzt ganz viele Punkte. Wenn ihr euch zwei merkt, ist gut. Einer reicht auch. Und das sind Punkte, an denen ihr mich so ein bisschen kennenlernt, weil das sind Punkte, in denen ich Gott erleben kann. Das können bei euch ganz andere Punkte sein. Die können bei euch ganz anders aussehen. Aber vielleicht helfen sie euch trotzdem, euch ein kleines bisschen vorstellen zu können, was ich damit meine, wie man Gott noch erleben kann. Das Bibellesen, das hat Stefan schon angesprochen, das kennen wir alle, das kommt auch ganz oft. Entweder sticht ein Vers aus dem Text heraus oder wir beim Lesen im Zusammenhang, da wird uns irgendwas klar. Also ich glaube, das ist eine Art, wie wir Gott ganz eindeutig und ganz viel erleben können. Dann, warum ich jetzt hier heute Morgen stehe, ist, dass viele Menschen, und mir geht es ganz stark so, dass ich Gott bei einer Predigt ganz sehr erleben kann. Wenn mir jemand was erklärt, auf einmal verstehe ich was und auf einmal merke ich, da hat Gott zu mir geredet. Ich habe irgendwie erklärt mir jemand einen Zusammenhang und so, und ich merke, das ist, oh ja, da steckt Gott drin, da war Gott drin heute Morgen. Das merke ich ganz deutlich. Dann gibt es natürlich das Abendmahl. Da ist es ist ein wunderschönes Bild, so Gott möchte mit mir zusammen essen. Also das Abendmahl hat ja ganz viele Facetten und ganz viele Bedeutungen. Für mich ist es oft auch, dass ich einfach merke, Gott möchte einfach mit mir zusammensitzen und möchte mit mir essen. Brot und Wein sind auch, glaube ich, zwei Sachen, die im Heiligen vom Tempel immer waren. Also so dieses, Gott möchte einfach, also Gott richtet so ein Wohnzimmer ein bei den Menschen. Und eigentlich ist das so eine Einladung, dass wir mit ihm zusammen sein können. Und das ist natürlich auch eine Art, wo es uns nochmal ganz deutlich werden kann, wo Gott uns ganz nahe kommen kann. Die Taufe, die passiert nur einmal im Leben, im Normalfall. Und das ist auch, glaube ich, eine Art und Weise, wie man Gott ganz deutlich und ganz stark erleben kann, weil man auf einmal merkt, wie Gott einen befreit und wie Gott die ganze Sünde weggenommen hat. Also wenn du noch nicht getauft bist, dann lade ich dich hiermit ein, wenn du an Gott glaubst, das zu tun, weil ich glaube, es ist eine ganz starke Art und Weise, wie man Gott erleben kann. Dann Lobpreis, habe ich ja schon kurz angesprochen. Manchmal, also da können meine eigene Predigt drüber halten, oder zumindest ich. Ich habe mich gefragt, warum es uns so hilft, Gott zu begegnen, oder vielen Menschen so hilft, Gott zu begegnen. Und ich habe festgestellt, dass es immer gut ist, sich auf Gott zu konzentrieren, sich Wahrheiten vor Augen zu halten, die Gott betreffen. Weil dann fällt es uns einfacher, andere Dinge auszuschalten und andere Dinge links und rechts liegen zu lassen. Und dann kann Gott wiederum einfacher zu uns sprechen und einfacher auf uns eingehen. Also wir konzentrieren uns auf seine Güte, und am Ende begegnen wir seiner Güte. Die Natur ist ein großer Punkt, wie wir Gott begegnen können, einfach in seinen Werken, die Gott gemacht hat. Natürlich zeigt sich da auch seine Größe, zeigt sich seine Schönheit, zeigt sich seine Liebe in dem allen. Und das, genau, also kommt dann noch ein Punkt, der ein bisschen mit der Natur zu tun hat. Intellektuell, das sind manchmal die Leute, die Bibel lesen, Predigt und Lehre als ihre Arten und Weisen erleben, Gott zu begegnen. Das sind oft Menschen, die Sachen verstehen müssen und die Dinge begreifen müssen, so ganz theoretisch. Und dann, wenn das alles klar ist, auf einmal begegnen sie Gott, auf einmal erkennen sie was. Und das muss natürlich nicht nur die Bibel und das muss nicht nur eine Predigt sein, sondern das kann auch auf ganz andere Art und Weise passieren, wenn man ein gutes Buch liest oder wenn man so verschiedene Dinge in seinem Leben einfach durchdenkt und merkt, dass Gott da drin ist. Dann gibt es die Gemeinschaft. Das sind oft die anderen. Also das sind meistens nicht die Intellektuellen. Manchmal gibt es auch die gepaart. Aber ich habe das... Da möchte ich kurz von mir erzählen. Ich erlebe das regelmäßig eigentlich. Ich habe einen guten Freund. Wenn ich mit dem telefoniere, ich kann eigentlich die Uhr danach stellen, dann begegne ich Gott. Weil einfach in der Gemeinschaft, in dem, wie wir miteinander Zeit verbringen, wie wir miteinander sprechen, da liegt irgendwas drin. Wenn wir uns öffnen füreinander, wenn wir uns öffnen gegenseitig, darin können wir Gott begegnen. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, es gibt so eine übernatürliche Gemeinschaft. Also natürlich, wenn wir hier zusammen sind, ist das auch schön und super. Und wenn wir unten im Kirchencafé sitzen und uns austauschen. Und dann gibt es da aber noch einen Punkt dran, dass ganz oft, auch wenn man zusammen dient, das kommt gleich nach, aber wenn man einfach Gemeinschaft hat, dass auf einmal Leute zusammenpassen, die man natürlicherweise nie zusammenstecken würde. Also unsere Jüngerschaftsgruppe ist so ein bisschen so ein Haufen. Also wo man meint, das sind Leute, die würde ich im Natürlichen nie zusammenstecken. Und wir würden vielleicht im Natürlichen gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Aber dadurch, dass wir Jesus folgen, passiert da oft was, dass wir so eine übernatürliche Verbindung haben. Und übernatürlich ist natürlich was, was man ganz schwer erklären kann. Aber es ist was, was wirklich da ist und was man erleben kann und wo Gott zu einem reden kann. Ich gehe ein bisschen schneller durch. Stille ist eine Art und Weise, wenn wir alles andere ausschalten und alles andere weglassen, können wir Gott begegnen. Dann fängt Gott manchmal ganz leise und ganz sanft an, uns zu berühren. Wenn wir wirklich es schaffen, alles andere mal auszuschalten, unsere eigenen Gedanken, das, worum wir uns sonst so drehen, unsere Sorgen, wenn wirklich mal Stille ist, dann kann Gott ganz oft anfangen zu reden. Die andere Sache ist Soaking, ich weiß nicht, wer mit dem Begriff was anfangen kann, heißt so viel wie aufsaugen oder ich nenne es gern berieseln lassen mit der Güte Gottes. Also wenn man einfach sich irgendwo hinsetzt und meistens mit Musik oder irgendwas, wo es um die Güte Gottes geht oder wo Lobpreis gespielt wird und sich einfach hinsetzt und einfach mal Gottes Gegenwart genießt, einfach mal alles so auf sich einregnen lässt. Das kann auch so eine Art sein. Dann kreatives Malen, Kunst. Also zum einen, wenn ich ein gutes Bild anschaue oder wenn ich sogar ein Bild anschaue, was vielleicht ein Christ gemalt hat und wo ich merke, da hat er irgendwas versucht, von Gott reinzubringen. Das zum einen, zum anderen aber auch, wenn ich selber anfange, meine Hand zu bewegen und selber anfange, Dinge aufs Papier zu bringen, vielleicht gar nicht weiß, wie ich anfangen soll, vielleicht aber auch schon was im Kopf habe und dann fange ich an, irgendwas aufs Papier zu bringen und da auf einmal merke ich, darin spricht Gott zu mir und darin begegne ich Gott. Das hatte ich schon kurz erwähnt, das Dienen. Das ist auch so ein Ding, natürlich, wenn ich prinzipiell diene in der Gemeinde und wenn ich einfach treu bin, kann es sein, dass Gott mir in bestimmten Arten und Weisen begegnet. Wenn ich einfach mal mich selbst zurückstelle und merke, oh, jetzt muss ich mich nicht mehr um mich selber kümmern, auf einmal fängt Gott an, sich um mich zu kümmern. Das ist eine ganz coole Art und Weise, Gott zu erleben. Ich habe das einmal ganz besonders gespürt oder gemerkt, es war auf einer Konferenz, aber ich war da nicht als Gast, sondern ich war als Helfer, Kloputzer, Mädchen für alles. So dieses, also ich hab im Prinzip nicht jetzt inhaltlich irgendwie bei der Konferenz was mitgeleitet oder mitgetragen, sondern ich habe einfach nur geholfen. Ich habe einfach nur gedient. Und die ging irgendwie 4-5 Tage und ich habe mich so verausgabt und ich habe so gedient, dass ich war total übernächtigt. Vielleicht hat das auch zu meinem Erleben von Gott beigetragen. Aber es ging überhaupt nicht mehr um mich. Ich habe in diesen 3, 4, 5 Tagen, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es war, habe ich alles gegeben. Ich habe immer nur danach geguckt, geht es den anderen gut? Und in diesem Moment habe ich ganz, ganz stark erlebt, dass auf einmal Gott angefangen hat, mir zu begegnen. Ich habe nicht mehr in den Lobpreiszeiten, die dann zwischendrin immer mal so ein bisschen war, habe ich nicht mehr danach geguckt, geht es mir gut und was ist jetzt und was muss ich tun, dass ich Gott erlebe, sondern ich war immer auf die anderen fixiert und auf einmal kam Gott und ist mir begegnet und hat mir so eine ganz krasse Freude geschenkt. Und also ich bin dann so ein bisschen geschwebt, das war also nicht wörtlich, sondern also ihr wisst, was ich meine. Es war auf jeden Fall eine sehr coole Art, Gott zu begegnen. Ich denke, da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil es, glaube ich, Leute unter uns gibt, die dienen viel und gerne. Vielleicht nimm einfach heute Morgen die Ermutigung, such dir mal eine Art aus, wie du Gott noch nicht begegnet bist. Und probier die mal aus, weil ich glaube, es gibt so auch, dass man bestimmte Dinge dann zu viel macht und das ist beim Dienen eine ganz große Gefahr. Noch ein bisschen weiter, Prophetie und Hören muss ich, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. Natürlich, wenn Leute für uns hören, das meine ich mit Hören, einfach auf Gott hören und uns das dann weitergeben und Prophetie, das ist vielleicht so ähnlich. Natürlich, wenn Gott uns direkt anspricht und uns direkte Sachen sagt, können wir ihm begegnen. Jetzt ein Punkt, der vielleicht ein bisschen verwirrt, Schwierigkeiten. Wir können Gott ganz besonders begegnen. Ich glaube, jeder von uns hat das schon mal irgendwie erlebt, dass wenn es besonders schwierig wird, sind wir besonders angewiesen, Gott zu suchen. Und dann kommt er meistens auch. Gebet und Fürbitte, das sind so Punkte, wenn wir nicht für uns beten lassen, sondern wenn wir selber beten. Das hat ein kleines bisschen vielleicht mit dem Dienen zu tun. Wenn wir uns ausschütten und wenn wir für andere Leute beten, dann kann es sein, dass wenn Gott was tut oder auch wenn wir ganz auf andere fixiert sind, dass Gott uns auf einmal anfängt zu dienen und uns begegnet. Spazieren gehen, ja, jetzt wird es ein bisschen unfromm, das ist meine Art, eindeutig. Also wenn ich hier meine Runden um das Septimer Becken laufe, das ist so meine Gebetsstrecke, da kann ich Gott ganz sehr begegnen. Da merke ich, wenn ich laufe und in der Natur, es hat ein bisschen mit der Natur zu tun, bin, dann merke ich einfach, meine Gedanken werden frei und meine Gedanken wandern von ganz alleine zu Gott. Und ich merke auch, also ich habe, glaube ich, schon ganz oft erlebt, dass Gott mir dann Sachen erzählt hat oder dass ich einfach Gemeinschaft mit Gott haben konnte. Und das Letzte, das finde ich auch sehr schön. Sogar im Schlaf kann Gott uns begegnen. Mir passiert es leider selten, aber es gibt es, dass Gott einfach Träume schenkt und dass wir, ich hatte das schon so ein paar Mal, dass ich gedacht habe, ja, irgendwie bin ich im Schlaf berührt worden. Irgendwie, also bin ich nach dem Aufwachen nicht nur munter, sondern ich habe gemerkt, irgendwas hat sich geistlich verändert. Also sogar im Schlaf kann Gott uns begegnen. Das waren jetzt mal so ein paar Sachen, so ein Sammelsurium an Arten, wie man Gott begegnen kann. Also das ist überhaupt nicht abschließend. Man sieht mich da sehr stark drin, weil es einfach, ja, es gibt noch so viele andere Arten, aber über die kann ich nicht so viel erzählen, weil ich sie nicht so sehr erlebe vielleicht. Aber es soll einfach eine Ermutigung sein, vielleicht für euch bestimmte Dinge von denen mal auszuprobieren und vielleicht aber auch ganz andere Sachen noch auszuprobieren. Ich habe auch erlebt, dass Gott sich besonders zu den verrückten Dingen stellt. Also zu dem Ding, wenn du sagst, das habe ich ja noch nie erlebt oder das, vielleicht sollte ich das mal probieren. Also ich habe zum Beispiel einmal kurzes, ich glaube, ich bin viel zu lang, aber eine Sache, die mir einfällt, ist, ich habe, wenn ich in der U-Bahn gefahren bin, habe ich manchmal so gebetet und im Gebet einfach so Leute gesegnet, die um mich herum waren oder so, habe ich gemacht. Und damit es, weil beten kann manchmal dann auch anstrengend und ein bisschen langweilig sein, wenn man wieder das Gleiche sagt und so. Und irgendwann habe ich mir angefangen vorzustellen, dass mein Segen wie Wasserbomben ist. Und auf einmal hat es Spaß gemacht. Und ich glaube, also ich habe dann immer gebetet, okay, und jetzt segne die Gerda. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie so eine Wasserbombe auf der Gerda als segend. Also nicht wörtlich, aber ich habe mir das so vorgestellt. Und also das war eine Art, ich glaube, wo Gott sich darüber gefreut hat, weil ich einfach was ausprobiert habe und weil ich gemerkt habe, da steckt ganz viel von mir drin und da steckt ganz viel von Gott drin. Und auf die Art und Weise konnte ich ihm ganz neu begegnen. Wie gesagt, es ist wichtig, dass du nicht irgendwas abschreibst oder dir irgendwas nimmst und sagst, ich muss das jetzt machen, weil der es gesagt hat, sondern es ist wichtig, dass du es selber erlebst, dass du selber rausfindest, was für dich auf dem Weg hilfreich ist. Jetzt kann es sein, dass es Hindernisse gibt, auf diesem Weg Gott zu begegnen. Ich glaube, das wissen wir auch alle. Ich habe mal drei rausgegriffen, die mir aufgefallen sind oder die vielleicht gerade auch bei mir eine Rolle spielen. Gibt es natürlich auch noch mehr, aber ich möchte trotzdem drei davon ansprechen, weil ich glaube, es ist gut, das im Kopf zu haben, wenn man Gott begegnen möchte. Zum einen mal leben wir einfach in einem Land, wo es nur, was weiß ich, 2-3% Christen gibt. Wir leben in einem Umfeld, die mit Gott in der Regel nicht so viel anfangen können. Zumindest, wenn alles gut läuft. Wenn wir nur in der Gemeinde leben, dann ist es vielleicht ein bisschen anders, aber ganz oft, ich glaube, den meisten von euch geht es so, dass es viele Leute um uns herum gibt, die einfach, hey, Gott begegnen, was soll denn das? Also die damit nichts anfangen können. Ich war gestern Abend noch auf einer Party, wie nennt man, ja, gibt es da ein deutsches Wort für? Nee. Also habe mich mit Kommilitonen getroffen und es war ein Geburtstag und dann habe ich gesagt, ich muss früher gehen, ich muss noch Predigt zu Ende vorbereiten und dann sagt die eine so, okay, let the force be with you oder was sagt man da? Also die konnte einfach nichts damit anfangen, dass ich jetzt losgegangen bin und in die Gemeinde gehe. Und also es gibt einfach ein Umfeld um uns herum und das sind Leute, die sind mir wichtig, die können nichts damit anfangen, was wir da tun. Und ich glaube, wir müssen das im Kopf behalten. Wir schwimmen hier so ein bisschen gegen den Strom. Also das ist was, Gott zu begegnen, das kostet ein bisschen was und wir müssen uns da vielleicht gegen bestimmte Gedanken stemmen oder gegen bestimmte Dinge stemmen, die einfach in unserem Umfeld da sind. Und ich glaube, das ist gut. Wir sollten nicht erwarten, dass es zu einfach ist. Das will ich vielleicht einfach sagen. Was mir hilft bei dem Ganzen, ist, dass ich mir selber ein Umfeld schaffe, wo ich Gott begegnen kann. Wir haben jetzt vor kurzem in unserer Wohnung auf 45 Quadratmetern noch ein Gebetsraum, 48? 48, ich hau's immer durcheinander. 48 Quadratmeter haben wir noch einen Gebetsraum geschaffen. Der hat ungefähr 1,5 Quadratmeter vielleicht, aber es reicht. Es ist ein Raum, wo es nur darum geht, Gott zu begegnen. Und das hilft, so ein kleines bisschen einen extra Raum zu schaffen, der mit dem Umfeld draußen, mit dem Umfeld meiner Wohnung, mit meinem Alltag und so nichts zu tun hat. Also das ist vielleicht ein Tipp, was mir dabei hilft. Allerdings heißt es nicht, dass es dadurch ganz einfach wird. Also im Kopf behalten, niemand hat gesagt, dass es leicht ist. Dann gibt es das Versagen. Wenn wir einmal angefangen haben, Gott zu begegnen, dann wird es Zeiten geben, dann wird es Momente geben, wo einfach nichts passiert. Wo wir einfach durchhalten müssen. Ich war mal 4,5 Wochen in Jerusalem, um zu beten und um Gott zu begegnen. Und ich kann nicht sagen, dass am Ende der 4,5 Wochen ich sehr viel von Gott erlebt habe. Also ich bin da hingegangen, also natürlich habe ich so kleine Dinge erlebt, aber es war jetzt nicht so ein Bams-Erlebnis. Und ich habe festgestellt, manchmal braucht es einfach Durchhaltevermögen. Wenn es einmal nicht geklappt hat, heißt das nicht, dass es überhaupt nicht klappt. Auch wenn es 10-mal nicht geklappt hat, heißt das nicht, dass es überhaupt nicht klappt. Vielleicht muss sich in uns noch was verändern, dass wir in bestimmten Dingen Gott einfach besser begegnen können, besser hören können. Also wenn wir versagen, aufstehen, weitermachen. Es ist ein Prozess und es ist nicht heute zu Ende, es ist nicht morgen zu Ende und es ist auch nicht nächste Woche zu Ende. Und wenn es zu Ende ist, sind wir sowieso im Himmel und dann ist es auch egal. Eine Sache, die uns noch abhalten kann, ist die Sünde. Wenn wir Sünde in unserem Leben haben, dann denken wir oft, wir können nicht zu Gott kommen. Ich glaube allerdings, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Ich denke eigentlich, die Sünde ist kein Problem, zumindest nicht von Gottes Seite. Jesus ist gestorben, die Sünde ist genommen. Und alles, was uns jetzt noch von Gott abhalten kann und darf, ist unser eigenes Denken über die Sünde. Also immer wenn du denkst, ich darf doch nicht und ich habe schon wieder versagt und die Sünde hat mich schon wieder im Griff. Und ich glaube, es gibt hartnäckige Sünde. Ich glaube, es gibt Sünde, die ist nicht so einfach loszuwerden. Ich glaube, das gibt es. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns nicht von der Sünde den Weg verbauen lassen, zu Jesus zu kommen. Wir müssen nicht erst mit der Sünde fertig werden und dann zu Jesus kommen. Es wird nie funktionieren. Wir müssen erst zu Jesus kommen und dann können wir mit der Sünde fertig werden. Das ist das, was ich euch dazu nahelegen will. Ein Punkt noch ganz am Anfang von unserem Vers, das will ich nicht unterschlagen, steht ab, leg ab alle Sünde, Bosheit, Habgier, also im Prinzip alle Sünde, ganz am Anfang von unserem Text, weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, steht das, und es steht aber drin, leg ab. Und wenn da drin steht, leg ab, dann heißt das, wir können ablegen. Glauben wir der Bibel? Glauben wir. Wenn da steht, leg ab, Gott verlangt nichts von uns, was wir nicht können. Deshalb denke ich, es ist gut, wenn wir es einfach tun. Wenn da Sünde in unserem Leben ist, auch wenn sie immer wieder kommt, dann sag einfach, okay, Sünde ist wieder da, ich will aber nichts mehr damit zu tun haben, ich lege sie wieder hin. Und wenn es zum 100. Mal passiert, ist auch nicht so schlimm. Leg's ab, geh weiter, geh zu Jesus. Wir werden nachher auch die Möglichkeit haben, hinten werden ein paar Leute stehen, die für euch beten. Und wenn euch Sünde im Leben irgendwas bekannt wird, dann ist es immer gut und es hilft uns, wenn andere Leute uns zusprechen, dass unsere Sünde vergeben ist. Das kann manchmal auch eine Hilfe auf diesem Weg sein. Am Ende will ich nochmal zum Priester zurückkommen. Der Priester hat nämlich noch eine zweite Seite. Einmal darf der Priester bei Gott im Tempel sein und muss da immer hin und muss sozusagen das Volk bei Gott vertreten. Und dann gibt es aber noch die andere Seite, nämlich, dass der Priester Gott beim Volk vertreten muss. Also es ist nicht nur so, dass der Priester fürs Volk in den Tempel geht, sondern der Priester kommt auch aus dem Tempel und spricht zum Volk über bestimmte Dinge, die Gott ihm mitgeteilt hat. Manchmal oder in manchen Bibelstellen heißt es sogar, dass Priester oft Richter waren oder gerichtet haben oder um Rat gefragt wurden. Also das ist so die andere Sache. Der Priester teilt was von Gott mit. Und da geht es noch ganz kurz drum, um die Vortrefflichkeiten. Und zwar, das ist der zweite Teil von unserem Text. Ihr seid berufen zu sein, Könige und Priester und so weiter. Damit oder das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Also wir gehen in den Tempel, wir begegnen Gott und der Zweck des Ganzen oder die Aufgabe des Ganzen ist es, dass wir zurückgehen und die Wohltaten verkündigen. Da oben steht Vortrefflichkeiten, weil ich das Wort einfach viel schöner finde und das kann man auch damit übersetzen, Wohltaten oder Tugenden oder Vortrefflichkeiten Gottes. Also wir verkündigen die Vortrefflichkeiten Gottes, die wir vorher geschmeckt haben, die wir vorher gespürt haben, wie wir Gott vorher erlebt haben. Das, was wir in der Begegnung mit Gott erleben, ist kein Selbstzweck, sondern das kann und soll weitergegeben werden. Wir sollen nicht nur der Tempel sein, in dem Gott wohnt, sondern wir sollen auch der Tempel sein, in dem Gott noch anderen Menschen begegnen kann. Wir sollen seine Eigenschaften, das, was wir erlebt haben, sollen wir spiegeln, sollen wir weitergeben. Und ich glaube aber, dass das ein Prozess ist, wo wir uns nicht anstrengen müssen. Manchmal müssen wir das ein bisschen im Fokus behalten oder im Blick behalten, aber ich glaube, eigentlich ist das was ganz automatisch passiert. Wenn wir Gott wirklich begegnen, wenn wir Gott wirklich nahe kommen, auf unsere Art und Weise, dann geht es ganz tief und dann verändert uns so sehr, dass andere das mitbekommen und dass wir automatisch zu so einem Spiegel werden, wodurch andere Leute Gott sehen können. Und nun, was machen wir jetzt? Wir sind heute unter uns, wir sind heute, ich vermute, der Großteil von uns kennt Jesus und ist Christ. Deswegen lade ich euch ein, heute den ersten Teil zu tun. Es geht heute erstmal nicht darum, Gott wiederzuspiegeln oder Gott wiederzugeben oder Gott anderen klar zu machen. Dafür habt ihr die nächsten 6 Tage dann Zeit. Heute geht es darum, Gott selber erstmal zu erleben und Gott selber zu begegnen. Oder um es mit dem Vers zu sagen, seid begierig. Seid begierig danach, Gott selber zu erleben, auf eure Art und Weise. Ich glaube, er möchte euch begegnen. Die Tür ist offen. Wir werden jetzt, wenn Stefan gleich nach vorne kommt, wird er ein paar Sachen dazu sagen, wie wir uns das jetzt ganz praktisch vorgestellt haben. Aber ich möchte euch einladen, also jetzt ist eigentlich unser Job vorbei und eure Aufgabe beginnt. Jetzt müsst ihr anfangen, begierig zu sein, begierig danach, mit Gott in Verbindung zu treten. Es gibt so verschiedene Angebote. Ihr dürft es auch, wenn keins davon euch irgendwie anspricht, dann macht es so, wie ihr das denkt. Aber es ist wichtig, dass ihr jetzt offen seid, dass Gott zu euch reden kann, dass wirklich eine Begegnung mit Gott stattfinden kann. Und das auf die Art und Weise, wie das zu euch passt. Ich bete noch. Dann kommt der Stefan. Danke, dass du hier bist, Jesus.